das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Den holprigen Start seiner Präsidentschaft konnte selbst Donald Trump wohl nicht mehr länger ignorieren. Und so stellt er sich heute in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz der Öffentlichkeit und tat das, was er am besten kann, in die Offensive gehen. Alles laufe wie bei einer gut geschmierten Maschine, sagte Trump und nutzte die Gelegenheit gleich, um den Medien mal wieder Unehrlichkeit in der Berichterstattung vorzuwerfen. Versteht aber, knapp einen Monat nach Amtsantritt hat Trump noch immer nicht sein komplettes Kabinett zusammen. Aus Washington, Ina Ruck.
Kein guter Start im Weißen Haus. Der Sicherheitsberater muss gehen, der designierte Arbeitsminister auch. Ein Dekret des Präsidenten wird per Gericht gestoppt. Aus der Sicht der meisten Beobachter ist das sogar ein glatter Fehlstart der Trump-Administration. Der Präsident selbst sieht das jedoch ganz anders. Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich denke nicht, dass es je einen Präsidenten gab, der in so kurzer Zeit so viel erreicht hat. Völlig überraschend hatte der Präsident heute die Presse zusammengerufen. Ganz offensichtlich eine Reaktion auf die immer lauter werdende Kritik. Die wies er ab. Schuld seien die Medien. Sie stellten die Situation völlig falsch dar. Die Presse ist so unehrlich geworden. Wenn wir das nicht endlich ansprechen, dann schaden wir dem amerikanischen Volk. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Ehrlich, die Presse ist außer Kontrolle. Der Grad an Unehrlichkeit ist außer Kontrolle. Doch auch den eigenen Leuten scheint Donald Trump nicht zu vertrauen. Er kritisierte, dass Inhalte seiner Telefonate trotz Sicherheitstechnik immer wieder an die Öffentlichkeit gelangten. Ich möchte nicht, dass Geheiminformationen öffentlich werden. Und es war ja wie ein Test. Ich telefoniere mit Mexiko oder mit Argentinien und all diese Informationen gelangt in die New York Times oder in die Washington Post. Was soll dann erst sein, wenn ich in wichtigen Dingen telefoniere wie Nordkorea oder Nahost? Immer wieder geht es um Trumps Verhältnis zu Russland. Sein Sicherheitsberater Michael Flynn musste wegen eines heimlichen Telefonats mit dem russischen Botschafter zurücktreten. Flynn habe eigentlich nichts falsch gemacht, sagte Trump heute. Dann fragt ein Reporter nach dem jüngsten russischen Raketentest. Testet Putin da ihre Reaktion? Nein, das glaube ich nicht. Aber Putin denkt jetzt wahrscheinlich, dass er mit mir nicht mehr einig werden wird, weil ein Deal mit Russland bei uns politisch unpopulär ist. Und vergesst nicht, wir sind ein mächtiger Nuklearstaat und Sie sind es auch. Ich bin gebrieft worden und auch wenn ich nicht alles aus den Briefings erzählen darf, der nukleare Holocaust würde wie etwas sein, was es noch nie gegeben hat. Eine Stunde und 20 Minuten dauerte die Pressekonferenz. Ein Einblick in die Weltsicht des amerikanischen Präsidenten, der nur wenige beruhigt haben dürfte.
Ja, und dieses Verhältnis der neuen US-Regierung zu Russland ist ja seit Monaten ein großes Thema. Heute nun kam es zum ersten großen Aufeinandertreffen von Vertretern beider Seiten. Und zwar im Rahmen des G20-Gipfels in Bonn. Am Rheinufer trafen sich die Außenminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Und alle Augen richteten sich dabei auf den neuen US-Außenminister Tillerson und seinen russischen Kollegen Lavrov. Als Tillerson noch Boss des ExxonMobil-Konzerns war, da hatte er ja gute Verbindungen nach Moskau. Doch vor wenigen Tagen verärgerte sein Präsident die Russen, indem er sie zur Rückgabe der Krim an die Ukraine aufforderte. Wie sich das nun auf das Klima in Bonn ausgewirkt hat, Marion Kerstold.
Beim Treffen der G20-Außenminister warten heute alle gespannt auf einen, den neuen US-Außenminister Rex Tillerson. Wie wird er sich positionieren? Zumindest beim offiziellen Familienfoto ist die Stimmung gelöst. Zwar wurden von dem Treffen vorab keine zukunftsweisenden Beschlüsse erwartet, doch in diesen außenpolitisch schweren Zeiten sendet es aus Sicht von Gastgeber Sigmar Gabriel ein positives Signal.
Jedenfalls war ich sehr froh, dass es ein hohes Maß an Übereinstimmung gab, denn kein Staat der Welt kann die vor uns liegenden Aufgaben alleine lösen. Klimawandel, Terrorismus, Flucht und Migration, das alles bewältigen wir nicht in nationalen Grenzen. Das geht nur mit Kooperation und Offenheit, statt sich in nationale Schneckenhäuser und Wagenburgen zurückzuziehen.
Die wichtigste Begegnung fand allerdings bereits vor dem Beginn des Außenministertreffens statt. Russlands Außenminister Sergej Lavrov und Rex Tillerson trafen sich zum ersten Gespräch seit dem Amtsantritt des Amerikaners. Hier war die Stimmung nüchtern bis frostig. Es gab vor den laufenden Kameras nicht mal einen Händedruck. Wir sind auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Wir erwarten, dass Russland sein Engagement für die Minsker Vereinbarung einhält und die Gewalt in der Ukraine deeskaliert. Wir waren uns einig, dass wir gemeinsame Interessen haben. Das ist vor allem der Kampf gegen den Terrorismus und die Zusammenarbeit für eine politische Regelung in Syrien, aber genauso in anderen Ländern dieser Region, wo der Terrorismus verwurzelt ist. Es ist ein Abtasten auf der großen Bühne, welche Richtung die Vereinigten Staaten einschlagen werden. Heute war das noch nicht zu erkennen. Vielleicht hat das gemeinsame Abendessen in der Villa Hammerschmidt geholfen, sich besser kennenzulernen und über einige schwierige Themen zu sprechen. Es wäre nicht das erste Mal, dass das am Esstisch besser klappt als am Konferenztisch.
Was nicht nur die Außenminister der G20-Staaten umtreibt, die außenpolitischen Äußerungen der neuen US-Regierung sind oft widersprüchlich oder ändern sich von einem Tag auf den anderen. Das macht es nicht gerade einfacher bei der Lösung großer weltpolitischer Konflikte. Sandra Tschaschl fasst die brennendsten davon mal zusammen.
Donald Trump. Noch keine 4 Wochen im Amt, doch die Sicherheitspolitik seines Vorgängers will er offenbar grundlegend ändern. Wo und wie viel? Vieles bleibt vage. Zentral für ihn ist der Kampf gegen Islamisten, gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien, aber auch im Irak, direkt angrenzend zum NATO-Partner Türkei. Trump weist seine zuständigen Ministerien an, jetzt schnell Pläne gegen den IS vorzulegen. Bislang unterstützen die USA aber auch Rebellen im Kampf gegen Assad. Doch aus der Rolle des Weltpolizisten will sich der neue Präsident eigentlich zurückziehen. Das wiederum hört Moskau gern. Bei einem Telefonat mit Putin wird eine engere Abstimmung vereinbart. Große Unsicherheiten, es fehlt die Strategie für das zerstörte Syrien. Zweiter Konfliktherd, die Atommacht Iran. Mit in der Region Irans Erzfeind Israel und der Irak, auf den Teheran beträchtlichen Einfluss hat. Trump will Härte gegen den Iran zeigen, kündigt das Ende der Freundlichkeit an, verhängt neue Strafmaßnahmen, schürt Zweifel am Atomabkommen. Der Iran testet derweil Raketen, der Ton wird wieder deutlich schärfer. Die Auswirkungen auf die Region unberechenbar. Und noch ein Konflikt. Ukraine, die Krim und Russland. Der kalte Krieg zwischen Washington und Moskau. Trump will einen neuen Kurs, das Verhältnis normalisieren, fordert aber neuerdings die Rückgabe der Krim an die Ukraine. Werben und vor den Kopf stoßen, ein klarer Kurs zeichnet sich auch hier nicht ab. Und dann noch der Streit im Süd- und Ostchinesischen Meer mit seinen zahlreichen Anrainerstaaten, beteiligt China, Japan und die USA. Es geht um Gebietsansprüche, um den Ausbau von Militärpräsenz. Ein Konflikt, der jederzeit eskalieren kann. Trumps Infragestellen der Vormachtstellung Pekings wird ebenfalls als Provokation gewertet. Viel Brisantes für einen Präsidenten, der sich bislang eher unberechenbar zeigt.
Und dazu begrüße ich jetzt einen der erfahrensten deutschen Diplomaten, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja morgen beginnt, Wolfgang Ischinger. Guten Abend nach München.
Guten Abend.
Bei so vielen Krisenherden, da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinblicken soll. Und wie Trump damit umgeht, ist völlig unklar. Können Sie noch ruhig schlafen?
Also dazu haben wir ja nun die Münchner Sicherheitskonferenz. In dem Beitrag gerade wurde ja völlig zu Recht gesagt, dass Präsident Trump ganz offensichtlich in vielen Politikbereichen versucht, das Gegenteil dessen zu machen, was sein Vorgänger Obama gemacht hat. In einem Punkt folgt er exakt dem Modell Obama. Er schickt nämlich nach seinem Amtsantritt, genau wie Obama 2009, immerhin den Vizepräsidenten, den zweiten Mann des Staates, nach München, um die amerikanische Politik zu erklären. Ich glaube, das ist wichtig. Wir werden also ab morgen in München das Weiße Haus in Gestalt des Vizepräsidenten haben. Der wird eine Rede vortragen, die bestimmt nicht einfach so salopp dahingeredet sein wird, sondern er wird das vortragen, was mit dem Präsidenten, mit dem Weißen Haus abgestimmt ist. Hoffentlich haben wir dann in den vielen Fragen, die gerade genannt wurden, hier und da ein kleines bisschen mehr Klarheit, weniger Chaos, weniger Furcht und weniger Sorgen als in diesen letzten Tagen und Wochen.
Ja, weil Sie Furcht und Sorgen sagen. Halten Sie Trump denn für gefährlich oder ist das übertriebene Panikmache?
Wir haben eine gefährliche Weltlage gehabt, auch schon vor dem Amtsantritt von Trump. Stellen Sie sich doch einmal vor, wie wenig gegenseitiges Vertrauen seit geraumer Zeit zwischen den beiden großen Nuklearmächten USA und Russland besteht. Die Gefahr unbeabsichtigter Kollisionen, etwa im Schwarzen Meer, in der Ostsee, angesichts der vielen Friktionen, war ja unübersehbar. Jetzt kommen die Unwägbarkeiten, die Unsicherheiten dazu, die durch die unterschiedlichen Äußerungen des Präsidenten und seiner Mitarbeiter entstanden sind. Ich glaube, auch in Moskau schüttelt man eher den Kopf im Augenblick und wartet auf weitere Aufklärung. Also ich glaube, die Lage war und ist gefährlich. Wir brauchen wieder Vertrauensbildung. Wir brauchen den Dialog. Ich glaube, aus europäischer Sicht ist es ganz wichtig, dass auch auf höchster Ebene zwischen Moskau und Washington geredet wird. Aber dann bitte nicht über die Köpfe von uns Europäern hinweg.
Stichwort uns Europäer. Eine Chance, die sich durch Trump ja bietet, wäre, die Europäer könnten sich jetzt stärker engagieren, mehr Führung übernehmen. Aber sie sind selber tief zerstritten. Wo sehen wir uns da?
Also jede Krise, so sagt man ja, bietet auch eine Chance. Und die Europäische Union ist in den vergangenen 30, 40 Jahren auch regelmäßig durch Krisen weiter gewachsen und erwachsen geworden. Ich glaube, diese Krise, durch die Europäische Union jetzt geht, Fliehkräfte von innen, Gezerre von außen, Befürwortung des Brexit durch den amerikanischen Präsidenten, das zwingt doch geradezu die Europäische Union zusammen. Es zwingt sie dazu, mit einer Stimme zu sprechen, sich handlungsfähiger zu machen. Ich sehe eine gewisse Aufbruchstimmung als eine Chance. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir am Ende dieses Wochenendes in München spüren können, dass die Europäer als ihre Antwort auf Trump beschließen, Europa stärker und handlungsfähiger zu machen. Dann wäre das Ergebnis gut.
Ein großes Thema an diesem Wochenende in München wird ja auch der Konflikt mit Russland sein. Und zuerst schien es so, als ob US-Präsident Trump und sein Kollege Putin dicke Freunde werden könnten. Jetzt zuletzt andere Töne aus Washington. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, die Verunsicherung auf allen Seiten könnte nicht größer sein. Wir mussten ja zunächst einmal annehmen, dass da möglicherweise eine Art Männerfreundschaft entstehen sollte zwischen Trump einerseits und Putin andererseits. Jetzt kommt diese Forderung nach Rückgabe der Krim aus Washington. Das klingt ja nun wieder eher wie Rückkehr zu klassischen amerikanischen Positionen. Was gilt denn nun ganz genau? Das wissen wir noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, die vielen hundert Experten, Minister, Staatschefs, Regierungschefs, die sich hier in München ab morgen Mittag versammeln, die warten auf Antworten und hoffentlich wird Vizepräsident Pence mit Autorität sagen, was Sache ist.
Das hoffen wir alle. Alles Gute für ein erfolgreiches Wochenende in München. Vielen Dank, Wolfgang Ischinger. Vielen Dank. Ja, bei kaum einem anderen Rüstungsprojekt ist so viel schiefgelaufen wie beim Eurofighter. Österreich will deswegen nun klagen. Mehr dazu in Nachrichten mit Susanne Daubner.
Das Land zieht wegen des umstrittenen Kaufs von Eurofighter-Kampfjets vor Gericht. Die Regierung wirft dem Hersteller Airbus vor, bei dem Geschäft vor 14 Jahren bewusst falsche Angaben gemacht und einen zu hohen Kaufpreis berechnet zu haben. Wien verlangt nun Schadenersatz. Der Eurofighter war immer wieder wegen Kostensteigerungen und Mängeln in den Schlagzeilen. Kanadas Premierminister Trudeau hat nach der Zustimmung des Europaparlaments zum Freihandelsabkommen CETA für enge Beziehungen zu seinem Land geworben. Die Welt profitiere von einer starken EU, sagte Trudeau vor Abgeordneten in Straßburg. Das Freihandelsabkommen könne die Vorlage für zukünftige Handelsbeziehungen werden. Bevor es voraussichtlich im April in Kraft treten kann, müssen dem Abkommen noch die nationalen europäischen Parlamente zustimmen. Im Skandal um mangelhafte Brustimplantate können betroffene Frauen kaum noch auf Schmerzensgeld vom TÜV Rheinland hoffen. Der Europäische Gerichtshof entschied, die Prüfstelle sei nicht grundsätzlich verpflichtet, medizinische Produkte selbst zu kontrollieren. Der TÜV hatte nur Unterlagen des Herstellers geprüft, nicht aber die Silikonkissen selbst. Angestoßen wurde das Verfahren von einer deutschen Klägerin, die Schmerzensgeld vom TÜV gefordert hatte. Im Süden Pakistans sind bei einem der schlimmsten Terroranschläge seit Jahren mindestens 70 Menschen getötet worden. Mehr als 150 wurden nach Behördenangaben in der Stadt Sewan verletzt. Der Attentäter hatte die Bombe in einem Schrein gezündet, in dem sich Anhänger des Sufismus versammelt hatten, einer als liberal geltenden Glaubensrichtung. Die Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich zu dem Attentat.
Wir schaffen das. Einer der Sätze, die man wohl für immer mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel in Verbindung bringen wird. Dieser hier gehört aber sicherlich auch dazu.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Sagte Merkel, nachdem im Oktober 2013 rausgekommen war, dass der US-Geheimdienst NSA auch ihr eigenes Handy abgehört hatte. Soweit so klar.
5 Minuten vor der Zeit, kurz vor 11:30, erscheint die wohl letzte Zeugin im NSA-Untersuchungsausschuss nach 3 Jahren das große Finale. Angela Merkel soll heute Rede und Antwort stehen, was sie wann über die Ausspähungen befreundeter Staaten durch den Bundesnachrichtendienst wusste.
Wir haben, nachdem wir unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss jetzt über mehrere Jahre gemacht haben, leider den Eindruck gewonnen, dass die Kanzlerin so etwas wie einen Schutzwall um sich herumgezogen hat, eine Firewall mit dem Inhalt oder mit dem Zweck, dass möglichst wenig der Geheimdienstarbeit und wenig Informationen über Geheimdienste und Nachrichtendienste an sie persönlich herangetragen werden.
Rückblick. Im Jahr 2013 legen die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden nahe, die NSA spähe massenhaft aus, auch in Deutschland. Für Merkel war damals schnell klar,
abhören, das geht unter Freunden wirklich nicht, der kalte Krieg ist zu Ende.
Abhören geht nicht, eine Aussage, die sie öfters wiederholen wird. Auch ihr Handy soll abgehört worden sein. Doch zeitgleich hatte der BND selbst Spionage unter Freunden betrieben. Was wusste sie von den Spähaktivitäten des eigenen Nachrichtendienstes gegen Freunde? Eine zentrale Frage heute. Die Opposition spricht von Irreführung.
Insofern gibt es zwischen dem, was damals gesagt wurde, und den Dingen, die jetzt nach 3 Jahren Untersuchungsausschuss feststehen, ein Wahrheitsdelta, was auch die Bundeskanzlerin hier heute nicht überbrücken konnte.
Sie habe von der BND-Spionage bei befreundeten Partnern lange nichts gewusst, bis März 2015. Doch schon im Oktober 2013 soll ihr damaliger Kanzleramtsminister Pofalla davon erfahren haben. Der habe sie nicht informiert, so Merkel. Pofalla hatte auch im August 2013, kurz vor der Bundestagswahl, Verhandlungen über ein sogenanntes No-Spy-Abkommen in Aussicht gestellt. Das kam aber nie zustande. Merkel widersprach heute dem Eindruck, es habe keine ernsthaften Bemühungen um ein solches Abkommen gegeben. Ein Punkt, der offen bleibt. Am Ende die Kritik, es seien beim BND keine unmittelbaren personellen Konsequenzen gezogen worden. Die Opposition fordert grundlegende Änderungen.
Wenn nicht eingesehen wird, dass hier ein strukturelles Problem im Bundesnachrichtendienst liegt, dann wird der nächste BND-Skandal kommen und dann wird der nächste Untersuchungsausschuss kommen.
Nach 7 Stunden ist die Sitzung vorbei. Aus Sicht mancher Abgeordneter ist es die Aufklärung zur NSA-Affäre aber noch nicht.
Ja, und einen Beitrag zu früh starten geht eigentlich auch gar nicht, aber das passiert manchmal in einer Live-Sendung. Wir entschuldigen uns dafür. Die Kanzlerin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss, dazu der Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Das war sie also und die knallharte Taktik der Angela Merkel. Zum einen ihre kurzen Antworten in verständlicher Sprache. Für die Ausschussmitglieder eine echte Herausforderung. Deren Fragen wurden immer länger zu Anklagemonologen. Die Kanzlerin konnte sich am Ende sogar ein Grinsen nicht verkneifen. Zum anderen Merkels inhaltliche Taktik. Zu Beginn ein Statement. Sie zitierte sich selbst aus Pressekonferenzen, Interviews und Regierungserklärungen. Ihre Botschaft von Sommer 2013 an, als Snowdens Enthüllungen publik wurden, habe sie sich nicht ein einziges Mal widersprochen. Vielmehr sei sie ihrer Linie, Ausspähen unter Freunden, das gehe nicht, treu geblieben. An der Stelle ist ihre Taktik aufgegangen. Mehr noch, Merkel konnte nachweisen, dass die Bundesregierung Schlussfolgerungen gezogen hat. Immerhin, es wurden zwei neue Gesetze verabschiedet, mit denen auch die Kontrolle der Nachrichtendienste verbessert werden soll. Und ja, der ehemalige BND-Chef Schindler sei auch deshalb vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden, um einen Neuanfang möglich zu machen. Knallhart auch, wie Merkel die Verantwortung zuordnete. Für die politische Leitlinie sei sie zuständig, für die Aufsicht über den BND aber andere. Der zuständige Beauftragte im Kanzleramt oder der Chef des Kanzleramts. Die Botschaft, das sei deren Job. Denen müsse und könne sie vertrauen. Die Opposition nennt das eine Firewall. Und die konnte auch der Untersuchungsausschuss nicht durchbrechen. Und doch, Merkel ist mit ihrer Taktik heute auch sehr weit gegangen. Der Bericht der Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung, in dem es um Rechtsbrüche beim Bundesnachrichtendienst geht, nie gelesen. Welche Freunde der BND ausgespäht hat, damit habe sie sich nicht befasst. Ganz schön erstaunlich. Für eine Kanzlerin, die sich sonst bis ins kleinste Detail einarbeitet.
Michael Stempfle kommentierte. Zwei weitere prominente Zeugen mussten heute in einem anderen Untersuchungsausschuss aussagen. Geladen waren Bundesverkehrsminister Dobrindt und Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Das Thema: der VW-Abgasskandal. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Weil erklärte, er habe erst im September 2015 von den Manipulationen bei Dieselfahrzeugen erfahren und nicht bereits Monate vorher. Dies hatte der ehemalige VW-Aufsichtsratschef Piech vor kurzem ausgesagt. Bundesverkehrsminister Dobrindt wies Vorwürfe zurück, er habe sich nicht ausreichend um eine Aufklärung des Skandals bemüht. Der Ausschuss will beleuchten, welche Rolle die Bundesregierung und die Behörden bei dem Abgasskandal hatten. In Potsdam hat die dritte Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder begonnen. Vor Beginn der Gespräche gaben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zuversichtlich, man werde zueinander finden. Vor dem Tagungshotel unterstützen Demonstranten auch heute wieder die Forderungen der Gewerkschaften. Diese wollen für die bundesweit etwa 1 Million Länderangestellten mehr Geld, insgesamt ein Plus von 6%. Anleger schauten heute auf die deutsche Börse. Der Börsenbetreiber legte zwar gute Zahlen vor, doch der geplante Zusammenschluss mit der Londoner Börse ist unsicher. Ebenso, wo der Sitz der neuen Megabörse sein wird. Gegen den Chef der deutschen Börse, Ken Gaeter, ermittelt zudem die Staatsanwaltschaft.
Die gute Jahresbilanz Nebensache. Alle Augen ruhten auf Carsten Kengetter. Der Börsenchef versicherte, der Verdacht auf Insiderhandel würde sich als unbegründet herausstellen. Zuvor schon hatte er erklärt, die Aktienkäufe im Rahmen eines Vergütungsprogramms getätigt zu haben. Das Pikante, das Programm wurde eigens nur für ihn ein halbes Jahr vor der Fusionsankündigung aufgelegt. Im Dezember 2015 kaufte Kengetter Aktien der deutschen Börse. Nur 10 Wochen später gab er dann die Fusionsabsicht mit der Londoner Börse bekannt. Die Frage ist, hat er Insiderwissen genutzt, in der Absicht, Profit zu machen. Seit der Fusionsankündigung vor einem Jahr hatte die deutsche Börse Aktie rund 7% gewonnen. Doch Zweifel am Gelingen der Fusion wachsen. Heute sah die Aktie nicht glücklich aus, wie der Börsenchef, der zur Belastung wird. Kengetter hält trotz des Brexit-Votums strikt an London als künftigen Sitz der Megabörse fest. Die hessische Landesregierung, die Fusion genehmigen muss, hat eindringlich klargemacht, Frankfurt muss es werden. Der Deal wackelt, die Uhr tickt. Bis 30. Juni muss die Fusion in trockenen Tüchern sein, sonst scheitert sie.
Die Börsendaten. Der DAX schloss im Minus bei 11.757 Punkten. Die Wall Street bewegte sich kaum. Der Dow Jones ging mit 20.619 Punkten aus dem Handel. In Oberhausen in Nordrhein-Westfalen hat heute eine ätzende Gaswolke einen Großalarm ausgelöst. Auf dem Gelände eines Chemiebetriebes waren versehentlich 2 Säuren miteinander vermischt worden. Dadurch wurde die Dampfwolke verursacht. Nach Angaben der Polizei mussten 8 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Über Stunden hatten Rettungskräfte die Umgebung weiträumig abgeriegelt. Betroffen waren auch die Autobahn 42 und eine benachbarte Bahnstrecke. Borussia Mönchengladbach muss um den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League bangen. Das Team von Trainer Hecking unterlag Florenz im Hinspiel der Zwischenrunde mit 0:1.
Große Zuversicht im Borussia-Park bei den 42.000 Zuschauern. Gladbach im schwarzen Dress von links nach rechts. In 5 Pflichtspielen 2017 noch ungeschlagen. Legt aber los wie die Feuerwehr. Hazard auf Hermann, die 12. Minute. Kurz darauf große Aufregung bei diesem elfmeterwürdigen Foul an Patrick Herrmann. Der Pfiff des Unparteiischen bleibt aber aus. Die Borussia nahezu durchgehend im Vorwärtsgang. Kapitän Lars Stindl vergibt den nächsten Hochkaräter. Wenig später trifft Fabian Johnson den Pfosten. Es kommt, was kommen muss. Kurz vor der Pause trifft Federico Bernardeschi. Sehenswert zum 1:0 für die Gäste. Lange Gesichter auf Gladbachs Bank. In Durchgang 2 gelingt es der Borussia weiterhin nicht, sich für den Aufwand zu belohnen. Zunächst Wendt und in der Nachspielzeit Westergaard scheitern daran, den verdienten Ausgleich zu erzielen. Das Achtelfinale in der Europa League ist für Gladbach nach dieser unnötigen Niederlage in weite Ferne gerückt.
Warten, warten, nichts als warten, bis in die letzte Ecke der Hamburger Kunsthalle hinein. Der gebremste Fluss der Zeit als Kunst betrachtet, irgendwo zwischen Macht und Möglichkeit.
Neulich hatte mein Bus wieder mal Verspätung. Erst wollte ich die Zeit nutzen, mich darüber zu ärgern. Aber dann wurde ich abgelenkt von zwei Leuten neben mir.
Festgehalten sein, ohne jede Chance zu entrinnen. Die ganz alltägliche Erfahrung als lebendige Plastik oder in kargen Filmbildern festgehalten. Ein endloser Blick auf das Leben. Dann wieder hastende Momente des hilflosen Stillstandes. Verharren vor amtlicher Zuwendung im immer gleichen Einerlei der Tage. Erkundungen eines ungeliebten Zustandes. Die Hamburger Journalistin und Autorin Friederike Gräf hat sich mit dem Warten auseinandergesetzt und ihr Buch gleich ebenso betitelt. In der Hamburger Ausstellung wird sie aus ihren Reflexionen lesen.
Dass es einerseits ein sehr langweiliger und beklemmender Zustand sein kann, dass ihm aber auch etwas sehr Anarchisches zugehören kann, dass es etwas ist, an das sich wilde Hoffnungen klammern, dann verlassen Menschen, glaube ich, das sichere Land und segeln ins offene Meer, weil sie auf etwas hoffen, von dem sie nie wissen können, ob es sich lohnt.
Die Prostituierte an der Peripherie Barcelonas, die bleierne Zeit, der die nigerianischen Ölarbeiter in einem regenüberfluteten Tunnel ausgesetzt sind. Die Warteseele des Lebens in ihrer Zeitverlorenheit zeigt die Hamburger Ausstellung in aller Vielfalt. Godot kommt gleich wieder, ahnt man, wenn er sich nicht an einer der armenischen Bushaltestellen aufhält. Merke, für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät. Also hingehen.
Ja, denn die Ausstellung Warten in der Hamburger Kunsthalle, die eröffnet morgen. Und dann wollen wir jetzt Claudia Kleinert nicht länger warten lassen und fragen, wie wird das Wetter denn?
Naja, wir warten auf den Frühling, aber wir haben ja eben gehört, wer zu lange wartet, den vergisst das Leben oder dem entgeht das Leben. Und so ist es wohl auch im Moment beim Frühling. 2 Tage hatten wir, jetzt ist erstmal wieder vorbei und wir kommen in so eine, naja, Übergangsphase. Das heißt, es wird nicht wirklich eisig kalt, aber in den Hochlagen wird es schon wieder Schnee geben. Und solche Bilder, wie heute vom Kollegen Jürgen Gundelsweiler aufgenommen, blauer Himmel über dem Bodensee, nachdem der Nebel dann mal weg war, die werden wir erstmal vergeblich suchen. Heute gab es schon viele dichte Wolkenfelder, verursacht durch diese Mischfront. Die kam nämlich heute schon hier so hereingeschlichen und brachte im Süden Nordrhein-Westfalens zum Beispiel Regen. Die kommt jetzt weiter nach Südosten voran und hat oberhalb von 600 bis 800 Metern auch wieder Schnee dabei. Das gilt schon für die Nacht. Da zieht das Ganze nach Südosten. Dahinter gibt es mal einen Streifen, wo es auch locker bewölkt ist. Danach folgen noch ab und zu Schauer. Und es kann glatt werden. Sie sehen es hier an diesem Zeichen, denn im äußersten Südosten Bayerns, da ist es im Moment noch aufgelockert und ziemlich kalt. Die Temperaturen dort gehen runter auf bis zu -2 Grad. Dementsprechend, wenn da jetzt Regen drauf fällt, kann der sofort auf den Straßen und Wegen gefrieren. Dort akute Glättegefahr, vor allem morgen früh und in den frühen Vormittagsstunden. Dann werden die Temperaturen schnell ansteigen. Sonst sind es meist 2 bis 6 Grad morgen früh. Am Vormittag noch Regen hier im Südosten. Schnee oberhalb von 600 bis 800 Meter. Dann Streifen, wo es mal trocken ist. Neue Schauer kommen nach. Und diese Schauer und der Regen, die verbinden sich am Nachmittag, sodass vor allem der Osten und Südosten häufig nass ist. Am Alpenrand staut sich das Ganze noch. Das heißt, in den Hochlagen kann es richtig weiß werden. Und etwas Sonne kommt dann wieder aus Nordwesten raus. Temperaturen meist so zwischen 5 und 9 Grad. Und der Wind ist vor allem im Norden deutlich spürbar. An der Nordsee frisch, zum Teil starke Böen. Und auch in Schauernähe kann es mal eine starke Windböe geben. Die nächsten Tage dann, naja, passiert nicht viel, aber ist auch nicht wirklich warm. Höchstens 8 Grad am Samstag im Südosten, noch etwas Regen oder Schneeregen. Sonntag meist trocken, aber nach Nebelauflösung am ehesten im Süden trocken. Sonst viele Wolkenfelder. Also ein bisschen wärmer noch warten müssen auf den Frühling.
Geduld, Geduld. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten gibt's jetzt Comedy und Satire. Erst Gerburg Jahnkes Ladies Night, dann Inas Nacht. Um 0.30 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.